Jetzt kommt die nächste Frage. Inwiefern muss man zwischen den gerechten Pflichten der Nächstenliebe als Bürger und den Wohltaten unterscheiden, die den Armen und Notleidenden zugutekommen sollen? Wieder eine ganz kurze Nachdenkpause. Das hier ist eigentlich eine relativ einfach zu beantwortende Frage. Es wird hier eine Unterscheidung getroffen zwischen Pflichten und Wohltaten. Also hier heißt es, man muss unterscheiden zwischen den Pflichten und den Wohltaten der Nächstenliebe. Unter den Pflichten der Nächstenliebe wird all das verstanden, was unmittelbar aus ihr hervorgeht, wie beispielsweise die Obliegenheiten des Berufs und so weiter oder Familie oder halt wo man auch immer steht und die man ausübt. Also das heißt, wenn man jetzt, sagen wir mal, im Beruf oder auch in der Familie treu und gerecht, wie es heißt, handelt, dann ist das auch eine geistige Form, weil man sich angewöhnt hat, aus dieser inneren geistigen Einstellung alles zu beurteilen und treu und gerecht überall zu handeln, was selbstverständlich bedeutet, dass man sich nicht korrumpieren lässt oder nicht seine eigenen Launen an anderen auslässt oder was auch immer es bedeutet im Einzelnen. Aber unter den Wohltaten der Nächstenliebe hat man hingegen diese Hilfeleistungen zu verstehen, die unabhängig davon vollbracht werden. Sie heißen Wohltaten, weil es dem eigenen Ermessen und der freien Entscheidung des Menschen obliegt, sie zu tun. Und weil sie von den Empfänger, dem sie erwiesen werden, nicht anders als Wohltaten angesehen werden. Das heißt, das ist doch auch mal ein interessanter Aspekt, diesen Unterschied zu machen. Das heißt, nach den 10 Geboten zum Beispiel oder den 12, je nachdem, wenn man es sehen will, ist alles, unser ganzes Leben durchdrungen von diesen geistigen Pflichten, sagen wir es mal ganz einfach. Aber die Wohltaten, da sind wir jetzt frei. Das heißt, wie freie Herren eigentlich, könnte man sagen, zu geben oder zu tun für andere und müssen nicht sagen, ich tue jetzt nach den Geboten, zum Beispiel nach dem Gesetz, sondern ich sage, ich tue rein nach meinem Herzen. Ist mein Herz so gestimmt, dass ich geben will, so gebe ich. Ist es aber so nicht gestimmt, so bin ich doch im Gesetz und als solcher nicht in der Sünde. Wollen wir es einfach mal so betrachten? Es ist ja doch auch noch interessant, sich das anzuschauen. Nicht, dass man doch, wie es ja gerade in den religiösen Kreisen oft so der Fall war zumindest und vielleicht auch heute noch ist, man muss geben, sonst ist man schlecht. Und das sagt Swedenborg, nein, wir geben aus freien Stücken, wenn man will. Natürlich ist es besser, man gibt, aber man ist deshalb nicht in der Sünde, wenn man es nicht tut. Also nur, um auch mal diesen Aspekt anzuschauen. Jeder kann das für sich ja auch anders betrachten. Zwischen Swedenborg und Laube ist hier auch ein feiner Unterschied dahingehend, dass bei Laube, das ja auch noch mehr der Liebe und dem Gemüthaften entspringt, mehr dieses Geben noch im Vordergrund steht als bei Swedenborg. Er will einfach die Unterschiede deutlicher hervorheben. Darum sagt Swedenborg auch, Allgemein glaubt man, die Nächstenliebe bestünde nur darin, den Armen zu geben, den Notleidenden beizustehen, für Witwen und Waisen zu sorgen und Beiträge und so weiter für alles Mögliche zu geben und zu spenden. Manches von dem, nicht alles, aber manches, was auf diese Weise getan wird, hat jedoch nicht mit der eigentlichen Nächstenliebe, sondern nur mit der äußeren Erscheinlichkeit oder Erscheinung zu tun. Also er meint damit eigentlich, dass vieles ist einfach eine Art Gewohnheit. Man gibt halt einfach so, es wird halt gesammelt und so weiter. Und vieles wird auch nur deshalb gegeben, um auch wiederum Ehre zu haben und selbst ein gutes Gewissen und so weiter und sowas eben nicht. Also was einfach wieder stärker mit der, ja, mit der Selbstliebe zu tun hat oder der Weltliebe als eigentlich in dem Sinne mit der Nächstenliebe, wie es unter dem geistigen Aspekt gemeint ist. Er sagt jetzt auch ein Beispiel dafür. Menschen, die von Geburt an mitleidig sind, also Menschen, die so weich sind, auch in ihrem Gemüt, in ihrem Charakter und ihre natürliche Anlage nicht dadurch vergeistigen, dass sie im Geist echter Nächstenliebe ausüben, glauben, die Nächstenliebe fordere von ihnen, jedem Armen etwas zu geben und jedem Notleidenden beizustehen, ohne vorher, soweit es ihm natürlich jetzt überhaupt möglich ist, zu untersuchen, ob die Betreffenden gut oder böse sind. Also wenn man jetzt Leuten auf der Straße Geld gibt, weiß man natürlich nicht, ob sie gut oder böse sind, ist ja klar. Diejenigen nämlich, die sich bei solchen Wohltaten von jener blinden Idee der Nächstenliebe leiten lassen, tun ebenso dem Bösen wie dem Guten wohl. Die Bösen werden aber dadurch instand gesetzt, weiteres Böses zu tun und den Guten zu schädigen. Also er bringt es jetzt mal vielleicht ein bisschen holzschnittsartig, um deutlich zu machen, auch hier muss man hinschauen. Also er hält es für ziemlich wichtig, sofern man es eben kann natürlich, nicht? So eine Unterscheidung zu treffen. Er selber war nicht sehr freigebig, weil er sein ganzes Geld in die Bücher und alles, was damit zusammenhing, in die Veröffentlichungen und dann alles hineingesteckt hat. Also er hat alles dafür ausgegeben, er war selbst sehr bescheiden und so. Aber er meinte eben, dass sehr viele Menschen nicht betteln müssten, wenn sie halt was tun würden und so weiter, nicht? Also er hat halt genau hinschauen wollen und fand es auch wichtig, so eine Unterscheidung mal zu treffen. Was auch immer jetzt das für uns speziell bedeutet. Aber wir merken an diesem Beispiel, dass wenn wir selber solche Entscheidungen treffen, wir selber sie auch treffen müssen. Anders als bei den Geboten, wo wir wissen, was wir zu tun haben und was wir nicht zu tun haben. Nicht? Das ist in gewisser Weise hier ein Unterschied. Wir selber müssen entscheiden, wem geben wir, wie viel geben wir und so weiter. Wofür geben wir und so. Das liegt an uns. Aber das ist nicht unbedingt mit der echten Nächstenliebe identisch. Das ist klar. Jetzt die nächste Frage. Was nimmt in der Lehre der Nächstenliebe, und heute haben wir schon einiges von der Lehre gehört, was nimmt in der Lehre der Nächstenliebe die erste Stelle ein? Wir machen wieder eine ganz kleine Nachdenkpause. Also der Lehrsatz, dass das erste Erfordernis der Nächstenliebe darin besteht, dem Nächsten nichts Böses zu tun. Wir sehen also schon mal was ganz anderes. Und das zweite, ihm Gutes zu tun. Nimmt in der Lehre von der Nächstenliebe die erste Stelle ein. Es ist wie die Türe zu dieser Lehre. Also auf die Idee kommt man jetzt nicht so ohne weiteres, nicht? Also wahrscheinlich wird keiner hier in diesem Augenblick an das gedacht haben, nicht? Also das heißt, Die geistige Nächstenliebe muss man immer bedenken und die natürliche sind hier ein großer Unterschied im Verständnis, was ist Nächstenliebe überhaupt. Und das erste Erfordernis der Nächstenliebe besteht darin, dem Nächsten nichts Böses zu tun und erst das zweite ihm Gutes zu tun. Und das wird jetzt noch ein bisschen ausgeführt. Es wurde bereits gesagt, dass im Willen eines jeden Menschen von Geburt an Böses fest verankert ist. Es ist halt nun mal so. Wir haben es durch unsere Eltern und es ist einfach notwendig vielleicht auch, um in dieser Welt bestehen zu können, diese Eigen- und Weltliebe auszuprägen und dann wird das ja durch die Wiedergeburt auch wieder auf einen anderen Weg gebracht. Aber machen wir es noch einmal, es wurde schon gesagt, dass im Willen eines jeden Menschen von Geburt an Böses fest verankert ist. Weil sich alles Böse gegen irgendwelche Menschen in der Nähe oder auch in der Ferne, wie auch gegen die Gesellschaft richtet, so folgt, oder die Kirche oder was auch immer, also gegen viele Menschen, so folgt, dass das ererbte Böse dem Nächsten in allen Graden nur Böses will. Also sei es nur so indirekt, sei es nur so leicht, sei es massiv, bis dahin, dass man Leute umbringt, sei es aber nur, dass man so ein bisschen über andere redet oder sei es, dass man doch da, wo es möglich ist, seine Vorteile wahrt, dass man so manche Bemerkungen fallen lässt gegen den anderen im Beruf zum Beispiel, um Vorteile daraus zu ziehen, etc., 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 etc. Das heißt, alles das Böse, das wir gegen den Nächsten richten oder die Gesellschaft und so weiter, ist im Feinen und im Groben in allen Graden vorhanden. Durch unser ganzes Leben hindurch hat es stattgefunden. Nun sagt Swedenborg hier, der Mensch kann schon aufgrund vernünftiger Überlegungen sehen, dass es so ist, aber natürlich auch aufgrund einfach der Erfahrungen, was man selbst an Verletzungen erlebt hat. Das wissen wir ja schon ziemlich genau. Was wir aber auch selbst anderen an Verletzungen zugefügt haben. Was wir der Gesellschaft zum Beispiel durch Steuerbetrug, durch kleine Betrügereien verschiedenster Art, keine Ahnung was auch alles, schon alleine, dass man dadurch vielleicht immer nur seine Vorteile dem Staat gegenüber wahrnehmen will oder auch Personen und so weiter. Also ich muss das jetzt nicht ausführen. Jeder, der sein eigenes Leben durchdenkt, was ihm zugefügt wurde, was er selbst zugefügt hat, wird aus Erfahrung und auch aus vernünftiger Überlegung sehen, dass das stimmig ist, diese Aussage Swedenborgs. Dass nämlich alles Gute, das er tut, von diesem Bösen gleichsam geschwängert ist. Wir tun zwar Gutes, glauben, dass es Gutes ist, wenn wir es aber ganz genau anschauen, was bringt es uns? Ja, mir fällt hier zum Beispiel sogar ein Aspekt ein, der vielleicht völlig abwegig erscheint, aber manche Krankheiten, die man selbst hat oder die man vielleicht auch bei anderen beobachten, haben oft auch einen ziemlich starken Krankheitsgewinn. Also das heißt, entweder weil man sich davon Vorteile innerhalb der Familie, auch von der Gesellschaft her, von allen möglichen anderen Aspekten her, bis dahin, dass man sich früh verrenten lässt, obwohl es vielleicht nicht unbedingt nötig wäre. Ich will jetzt auf so ganz einfache Dinge kommen, weil sonst sieht es so aus, es ist vor 250 Jahren geschrieben, als ob das heute nicht mehr gilt. Das gilt heute eben genauso. Und deshalb bringe ich hier Beispiele, die wir sehr gut kennen aus unserem eigenen Leben. also gleichsam geschwängert ist, falls er es nicht zuvor, der Mensch nämlich, aus seinem Willen entfernt hat. Das heißt, aus seinem Willen, man will es nicht. Man will weder die Gesellschaft schädigen, noch den Staat, noch einen einzelnen Menschen, noch sich selbst. Denn sich selbst schädigen tut man ja auch auf ganz viele Arten und Weise. Seine Gesundheit, ich will jetzt nicht anfangen mit Beispielen, es gibt zahllose, nicht? Seine Psyche, alles. Man schädigt sich selbst, man schädigt die Gesellschaft, man schädigt andere, einzelne Personen. Oft umso näher sie einem stehen, umso mehr. Nicht? Also nur um dieses deutlich zu machen, was ist Nächstenliebe? Was ist geistige Nächstenliebe? Das heißt, im ersten Schritt ist geistige Nächstenliebe, dieses Böse aus dem Willen, aus dem Wollen, aus der Eigenliebe zu entfernen, aus der Eigen- und Weltliebe. Das ist der erste Schritt oder das erste Erfordernis der Nächstenliebe. Ehe dies geschieht, ist inwendig in seinem guten Böses verborgen, wie der Kern in der Schale. Man glaubt heutzutage, die Nächstenliebe bestehe nur darin, dass man Gutes tue. Und wenn man sich daran halte, Gutes zu tun, also was man halt darunter so versteht, so unterlasse man ganz von selbst das Böse. Also wenn ich heute eine gute Tat begangen habe, ist der Tag gelaufen im Sinne von, dass er irgendwas Böses noch überhaupt an diesem Tag in sich trägt. Das Tun des Guten, das so glaubt man heute, ist mithin das erste und das Vermeiden des Bösen das zweite Erfordernis der Nächstenliebe. In Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt. Die Nächstenliebe fordert, wie gesagt, zuallererst, dass man das Böse entfernt. An zweiter Stelle folgt dann das Tun des Guten. Das ist klar, dass das Gute dann auch getan werden muss. Jetzt kommt die nächste Frage. Gereicht es dem Menschen zum Schaden, wenn er in die Werke, die er um des ewigen Heils willen tut, ein Verdienst setzt? Also so in dem Sinne, ich tue das jetzt alles, auch dass ich das Böse nicht mehr tun will und so. Und ist das jetzt gut? Und da habe ich damit was Gutes gemacht. Das ist so ungefähr damit gemeint jetzt. Denkt man mal kurz darüber nach, ist es so? Ja, kann man jetzt gleich mal sagen, es gereicht ihm zum Schaden. Denn darin liegt das Verschiedenste Böses verborgen. In diesem Gefühl, ich habe hier was, ich habe es jetzt gut gemacht so. Und für das ewige Heil bin ich gute Wege eingegangen. Und da kann doch der Herr mir schon mal sagen, super. Also, das ist nicht sehr gut. Dieser Weg nach unserer Lehre jetzt, da heißt es nämlich, dass darin eben verschiedenes Böses verborgen liegt. Und was ist es? So liegt darin unter anderem, sicher vieles mehr noch, aber sagen wir nur das, was am offensichtlichsten ist, das Leugnen nämlich des Einfließens und der Einwirkung Gottes in den Menschen, das Vertrauen in die eigene Kraft, also dass man nicht auf das Einfließen und die Kraft Gottes vertraut, sondern in die eigene Kraft, in den Dingen des Heils. Also der Glaube an sich selbst statt an Gott. Überdies ein ständiges Streben nach Lohn, den man als ersten und als letzten Zweck vor Augen hat. Also man glaubt es vielleicht nicht so ohne weiteres, aber wem ist das schon so immer vor Augen, dass wir, ja, aber wir kommen heute noch dazu, deshalb will ich es jetzt auch nicht so weiter ausführen, lassen wir es einfach dabei bewenden, dass man überhaupt gar keinen eigenen Verdienst sich erarbeiten kann. Überhaupt gar keinen. Das heißt, man kann nur aufgrund dessen, dass man in die Liebe Gottes, in die Freiheit eintreten will, dass man der Hölle, der eigenen Hölle vor allen Dingen, dem eigenen Bösen entfliehen will, sich dem Herrn öffnen und ihn einfließen lassen. Das ist also die einzige Möglichkeit der Erlösung. Und ein Verdienst, dass wir glauben, uns in irgendeiner Art erarbeiten zu können, macht, konterkariert diesen ganzen Weg. Denn wir denken dann, dass es, wenn wir uns nur anstrengen, dass wir es aus uns können. Und das geht eben nicht. Es ist eigentlich in gewisser Weise ein Paradox. Denn auf der einen Seite müssten wir all diese Dinge tun und uns öffnen und mitwirken und auf der anderen Seite doch alles Gott zuschreiben. Das heißt, die Mitwirkung, und auch darauf kommen wir, ist hier zwar unbedingt notwendig, aber kein Grund für ein Verdienst. Also es geht hier ein bisschen noch weiter mit diesem Thema, mit dem Verdienstthema. Dass der Mensch nichts wirklich Gutes tun kann, außer vom Herrn, lehrt dasselbe bei Johannes. Bleibet in mir und ich in euch, ebenso wie die Rebe nicht von sich selber Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15,4 folgende. Und an anderer Stelle, der Mensch kann nichts nehmen, also vor allen Dingen nichts aus sich selbst, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Johannes 3,27. Es ist bei all dem wohl zu merken, dass die Nächstenliebe und der Glaube an den Herrn aufs Engste miteinander verbunden sind. Wie der Glaube, so ist der Herr die Nächstenliebe beschaffen. Glaubt nun der Mensch, dass alles Gute, das er wie aus sich tut, vom Herrn stamme. Das ist also ganz wichtig, dieser Punkt. Ja? Den dürfen wir nie vergessen. Glaubt nun der Mensch, dass alles Gute, das er wie aus sich tut, vom Herrn stamme, dann ist er die werkzeugliche Ursache, also wie ein Werkzeug, und der Herr die Hauptursache im Guten. Daraus folgt, dass der Mensch kein Verdienst in die Werke setzt, wenn er glaubt, dass alles wahrhaft Gute, also was geistig gut ist, vom Herrn stamme. Wir müssen uns das einfach merken, weil sonst kommt man immer wieder in diese Vorstellung des Verdienstes und auch in die Vorstellung, dass man es selbst tun kann oder, wie es zum Teil auch heißt, sich selbst erlösen kann. In dem Grad, in dem dieser Glaube nämlich, bei Menschen vervollkommnet wird, befreit ihn der Herr vom Wahn des Verdienstes. In diesem Zustand vollbringt der Mensch Werke der Nächstenliebe in Fülle und auch in Demut, ohne zu fürchten, sich dafür etwa ein Verdienst zuzuschreiben. Also eine Frage der Demut ist es alle Male.